Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Julia Rauschenbach. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Frau Rauschenbach, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sie werden sich am Ende unserer Stunde noch mehr freuen, das prophezei ich schon.
Oh, ich bin gespannt.
Unsere Musikredaktion, die rüstet uns ja hier täglich mit Musik aus für alle Sendungen. Und ich weiß, die hat einen Song dabei, der Ihnen gefallen wird.
Na gut.
So lange müssen wir noch ein bisschen warten.
Okay.
Haben Sie irgendeine Idee?
Also
Ihnen
da
gefällt
ich,
ja viel Musik.
Ja, ich habe ich fühle mich jetzt gerade erinnert an einen Moment in unserer letzten gemeinsamen Sendung. Da habe ich nämlich einen Song zitiert. Mhm. Und das wäre natürlich jetzt ein Knaller, wenn Sie den heute extra für mich spielen würden. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich wollte ich Sie heute ja überraschen.
Ach so.
Ich habe nämlich einen Überraschungsgast mitgebracht später in der Sendung. Aber dann überraschen wir uns gegenseitig.
Machen wir es doppelt. Okay.
Finde ich auch gut.
Erste Auflösung, Überraschungsgast in knapp 20 Minuten. Zweite Auflösung am Ende der Stunde. Bis dahin sortieren wir hier gleich den Tag. Bei uns ist heute Mittag die Politikwissenschaftlerin Julia Rauschenbach von der Freien Universität Berlin. Und Frau Rauschenbach, dieser Samstag, das ist nicht genau ein Jahr nach dem 7. Oktober, aber es war eben an einem Samstag vor ziemlich genau einem Jahr, ein Tag der brachialen Gewalt, alles mit Handys dokumentiert, auch deswegen glaube ich so sehr in unserem Gedächtnis. Es ist extrem viel seitdem passiert, die Wahrnehmung hat sich extrem geändert. Wie wirkt der 7. Oktober heute bei Ihnen nach?
Oh wow, also das ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube erstmal ist es ein Tag, sind die Debatten der letzten Tage auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass wir unglaublich wenig über das Leid sprechen, das die Menschen in Israel am 7. Oktober erlebt haben und unfassbar viel über die Frage, wie wir uns solidarisieren oder nicht, was Demonstrationen dürfen oder nicht, was ist angemessenes Gedenken und tun das aus einer sehr stark deutschen, vielleicht auch einer in Teilen irgendwie eurozentristischen Sichtweise. Und ich finde, das liegt einem schon so ein bisschen im Magen, wenn man sich vorstellt, dass es jetzt dieser erste Jahrestag sein wird am Montag oder jetzt dieses Wochenende auf diesen Tag hinführt. So dass im Grunde so eine Fokusverschiebung auch stattgefunden hat, von dem ausgehend, was da eigentlich vor einem Jahr stattgefunden hat.
Wenn Sie sagen Fokusverschiebung und so aus einer europäischen Sichtweise, ne? Also der 7. Oktober, totaler Fokus auf das, was da in Israel passiert, auf die mehr als 1000 Menschen, die da von militanten Palästinensern, von der Hamas, von anderen Gruppen ermordet werden. Wir haben aber eben seitdem ein Jahr Krieg mit auch wieder Zehntausenden toten Zivilisten. Mhm. Im Gazastreifen mit vielen Toten, mittlerweile auch im Libanon jetzt. Sie haben es erwähnt, wir blicken ja auch deswegen drauf, weil jetzt am Wochenende schon viele Demonstrationen sein werden. Ich würde gerne von der Demonstration gehen, wo ich sagen kann, ich finde es ganz schrecklich, dass so viele Menschen im Gazastreifen, so viele Kinder gestorben sind. Ich will Israel da nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich will aber gleichzeitig auch betonen, dass Israel sich selber verteidigen kann. Es gibt tatsächlich ja auch so kleine Orte, an denen man das machen kann, aber die sind total, die verblassen total.
Hm.
Und da frage ich mich, der Gedanke noch, die verblassen total, ich frage mich, wollen wir die Orte nicht sehen? Sind wir so auf die Extreme fokussiert?
Also ich würde mit Ihnen gehen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, weil ich glaube, das ist das, was man eigentlich sucht, sich bekennen, ein sich solidarisieren in einer differenzierten Art und Weise. Und das gelingt uns nicht nur auf diesem Terrain, in dieser Debatte, auch in anderen Feldern meines Erachtens gesellschaftlich immer weniger, weil die lauten Stimmen, die Militanten, die Gewaltvollen, die Hasserfüllten ganz häufig den Diskurs dominieren und auch instrumentalisiert werden von denen, die von Streit und Polarisierung profitieren, also etwa von populistischen und extremistischen und eben militanten Kräften. Und dass diese leisen Stimmen, und es gibt ja auch, so, Sie haben es gesagt, solche Demonstrationsanmeldungen jetzt für die nächsten Tage, im Grunde untergehen in diesem Konzert der Lauten. Und was ich daran total spannend finde, oder nicht spannend ist der falsche Begriff, was mich eigentlich eher erschreckt ist, dass zu diesen leisen Stimmen ja gerade auch jene gehören oder durchaus jene gehören, die auch unglaublich betroffen waren durch den 7. Oktober, also auch persönlich betroffen waren. Ich hatte das Glück, ich durfte Ende August beim Erlanger Poetenfest sein und habe dort eine Lesung verfolgt oder ein Autorinnengespräch um die Autorin Lena Gorelick und Sascha Maria Salzmann, die das Buch geschrieben haben oder herausgegeben haben, mitgeschrieben haben am Buch Trotzdem sprechen. Mhm. Und die im Grunde aus einer eigentlich viel betroffeneren Perspektive, als viele von uns das je sich vorstellen könnten, heraus den Appell formuliert haben, zu sagen, wir müssen trotzdem im Gespräch sein. Es muss auf einer menschlichen Ebene möglich sein, miteinander im Dialog zu sein. Und das finde ich so bezeichnend, dass von dort diese Forderung kommt und so viele andere das komplett im Grunde ins Gegenteil verkehren.
Also die Polizei rechnet jetzt am Wochenende in Berlin, aber auch in anderen Städten mit natürlich viel Solidarisierung für die Palästinenser, aber eben auch mit viel Hass, ja. Hetze, Antisemitismus. Jetzt haben Sie gerade zwei Menschen genannt, die quasi die Größe haben, die Größe haben, darüber hinwegzublicken. Ich frage mich dann oft, weil Sie ja vorhin schon so gesagt haben, europäische Perspektive, ob es nicht auch trotzdem für uns sehr leicht ist zu sagen, jetzt blick doch mal darüber hinweg. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ich meine ganze Familie über Generationen hinweg unter diesem Konflikt gelitten hat, auf beiden Seiten, ich finde es nicht gut, aber ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das vielleicht gar nicht mehr können.
Absolut, ja. Also ich glaube, auch das gehört dazu, was man aushalten können muss, wenn man eine gute Debattenkultur pflegen will, dass auch Sprachlosigkeit legitim ist und auch, dass es Phasen oder Momente geben kann, in denen Dialog nicht möglich ist. Das Problem, das diese Demonstrationen aber ja haben, ist vor allen Dingen das, was Sie angesprochen haben, Antisemitismus, Hass, Gewalt und die Frage, ob unser Rechtsstaat in der Lage ist, angemessen darauf zu reagieren. Und was mir Sorge macht, ist, dass wir diesen Diskurs so zugespitzt führen. Also wir verhandeln jetzt plötzlich am terroristischen Angriff der Hamas auf Israel Migration. Wir verhandeln Islamismus in der Gesellschaft. Wir verhandeln Antisemitismus. Dabei wissen wir es eigentlich aus meiner Sicht besser. Wir wissen, dass diese Themen in der Breite der Gesellschaft ein Problem sind, nicht nur in einzelnen Gruppen. Wir wissen, wie viel Relevanz Bildung in diesem Zusammenhang hat. Wir wissen, dass wir aufklären müssen über Parolen, über auch sensibilisieren müssen vielleicht für kulturelle Traditionen. Ich denke zum Beispiel an eine Umfrage, die der Tagesspiegel gemacht hat über das Palästinensertuch und wie wenig Menschen eigentlich über solche Symbole wissen, aber trotzdem gleich sozusagen damit bestimmte Dinge assoziieren.
Entweder gereizt sind oder
genau,
das
zum Beispiel genau.
Gut finden.
Und das, also uns ist wirklich die Differenziertheit verloren gegangen unter so einem Bekenntniszwang, der immer gleich danach fragt, ist man für oder gegen was? Ist man jetzt für die Palästinenser? Ist man gegen Israel? Und dann gleich in so eine Zuspitzung geht von, wenn man gegen das ist, was Israel, die israelische Regierung ja vor allem tut, das ist ja bei weitem gar nicht die Bevölkerung an sich, dann wird man gleich in der Antisemitismus-Ecke sozusagen geframed oder umgekehrt. Und das verunmöglicht eigentlich Debatten, zumindest da, wo sie vielleicht noch möglich sind oder möglich wären.
Gleichzeitig natürlich, wenn wir uns auch solche Demonstrationen jetzt anschauen, wird die Polizei höchstwahrscheinlich nicht sagen können, so, jetzt lasst uns doch mal hier eine offene Debatte führen.
Nein, natürlich nicht.
Da muss man dann sagen, hey, hier ist
klar.
Zum Beispiel Antisemitismus, hier ist Volksverhetzung, hier machen wir jetzt einen klaren Cut.
Absolut. Und ich glaube, dass wir auch da, also da ist es total wichtig, dass der Rechtsstaat sich unter Beweis stellt und zeigt, dass er da auch agiert und dass man dem klar nachgeht und dass wir klare Antworten darauf haben. Ich glaube nur, dass damit alleine eben die Themen, um die es geht, und Antisemitismus ist enorm erstarkt in unserer Gesellschaft, das zeigen ja auch die Zahlen über antisemitische Straftaten in den letzten Monaten ganz massiv, dass das alleine natürlich nicht dazu führt, dass wir sozusagen bessere Prävention bekommen, wie man Islamismus und Antisemitismus bekämpfen kann. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch das mindestens mal stärker mit in den Blick nehmen. Und für mich würde, und da würde ich sofort mich selbst auch mit einschließen, dazu zum Beispiel auch gehören, dass ich glaube, dass wir viel zu wenig Wissen haben, nicht nur über Israel, sondern auch über den Nahostkonflikt als Ganzes. Denn Sie haben es ja eben angesprochen, wir reden ja längst nicht mehr nur über Gaza und Israel und die Palästinenser, sondern wir reden über den Libanon, wir reden über den Iran. Wir haben einen amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der jetzt fordert, Israel solle iranische Atomproduktionsanlagen bombardieren und damit im Grunde so einen Flächenbrand markert. Ja? Und ich glaube, davon bräuchten wir viel mehr in unseren Schulen, aber auch in anderen Kontexten Auseinandersetzung, damit es nicht ich sage es jetzt mal sehr zugespitzt, damit auch diese Frage von Staatsräson und Deutschlands Verantwortung an der Seite Israels kein Elitenprojekt ist, sondern eines der Gesellschaft, das mit Überzeugung getragen wird und trotzdem, jetzt sind wir wieder bei Ihrem Eingangssatz, die Möglichkeit beinhaltet natürlich, Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung äußern zu dürfen und auch äußern zu müssen, wenn man diese Position hat.
Julia Rauschenbach, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Rauschenbach, wir haben gerade über ein Jahr Krieg im Nahen Osten gesprochen und wie der uns auffühlt. Der Krieg in der Ukraine, der offene Krieg findet jetzt seit knapp 3 Jahren statt. Die russische Armee versucht, die Ukraine zu zermürben. Und wir haben auch in diesen Tagen rund um den Tag der Deutschen Einheit wieder viele Friedensdemonstrationen gesehen. Hier ist für mich eine entscheidende Situation: der SPD-Politiker Ralf Stegner, der auf einer Friedensdemonstration gesprochen hat.
Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Diplomatie heißt nicht, für Putin zu sein. Diplomatie ist nicht naiv, sondern Diplomatie ist notwendig.
In der Mitte ein bisschen zusammengeschnitten, aber man hat auf jeden Fall gehört, wie laut die Buhrufe gewesen sind, nur weil Ralf Stegner quasi ja das Offensichtliche anspricht. Meine Frage ist, nach 3 Jahren sind wir eigentlich in unseren Diskussionen irgendwie weitergekommen um diesen Krieg?
Sie haben heute eine Menge große Fragen für
Gleich
mich.
Immer vorne ran.
Also ich glaube, eine Sache ist passiert über die Zeit, die vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Und zwar, dass wir so eine Absolutheit, im Grunde passt das wieder zu diesem Begriff der Bekenntnisbedürfnisse, den wir eben schon hatten, die Debatten am Anfang hatten, dass zum Beispiel dieser Erzählung, wer gegen Waffenlieferungen ist, ist gleich irgendwie ein Putin-Knecht und wer für sie ist, ist ein Kriegstreiber, dass die sich ein bisschen vielleicht ausdifferenziert haben, weil man eben sieht, wie komplex dieser Krieg ist und wie schwierig es ist, dass auch trotz Waffenlieferungen nicht die Gewinne, Geländegewinne oder Rückeroberung der Ukraine so stattfinden, wie sich viele das erhofft haben. Gleichzeitig man aber sieht, dass Russland hier und da doch zurückgedrängt oder sozusagen dem Einhalt geboten werden kann. Also ich würde sagen, da sind diese leisen Stimmen, über die wir eben auch gesprochen haben, ein bisschen mehr hörbar geworden. Und trotzdem sehen wir, und Sarah Wagenknecht, die ja maßgeblich diese Demonstration, auf der Herr Stegner gesprochen hat, mit initiiert hat, ist sicherlich eine der Stimmen, dass immer noch es gelingt, dass populistische und polarisierende Stimmen diesen Friedensbegriff besetzen. Und dass im Grunde, und ich würde sagen, Herrn Stegners Ansinnen zu sagen, wir dürfen das Thema, um Frieden bemüht zu sein, nicht diesen Kräften alleine überlassen, dass das ein legitimes Bemühen und eine legitime Position in der öffentlichen Debatte ist. Und dass es uns trotzdem aber immer noch nicht so gut gelingt, das auch anzuerkennen, wie man jetzt auch in den Reaktionen wieder sehen konnte.
Ralf Stegner hat gesagt, Diplomatie heißt nicht gleich Putin verstehen. Sie haben Sarah Wagenknecht angesprochen. Die hat zum Beispiel Folgendes auf dieser Demonstration gesagt.
Wir brauchen Frieden und wir brauchen Diplomatie und wir brauchen Verhandlungen. Und es ist toll, dass ihr euch alle nicht habt einschüchtern lassen, weil man hat doch versucht, diese Kundgebung zu diffamieren.
Wo ist da der populistische Teil?
Ja, das ist mir ein bisschen zu einfach, weil wenn wir einen O-Ton sozusagen länger spielen würden, dann würden wir auch hören, wie Sarah Wagenknecht gegen Olaf Scholz und Boris Pistorius spricht, die sich von den USA diktieren ließen, was sie zu tun hätten, der Vasallenkanzler. Also ne, man muss dann schon sozusagen in Gänze im Kontext hinhören und das ist auch das, was ich kritisieren würde. Die Frage nämlich, wie sehr geht es denn da überhaupt um Frieden? Also aus Sicht von Sarah Wagenknecht und anderen. Denn das, was da vor allem für mich die Lesart dieser Demo ist und auch dieses Aufrufes, insofern kann man auch fragen, ob es von Herrn Stegner dann am Ende klug war, unter dieser Überschrift des Aufrufes da dabei zu sein, ist ein dezidierter Anti-Amerikanismus und ist eigentlich der Wunsch nach einem Frieden sozusagen zum Diktat von Wladimir Putin. Und wir sehen ja, dass dieser Anwurf, dass angeblich keine Bemühungen stattfänden um Diplomatie, dass der verkürzt ist. Ja? Olaf Scholz war noch kurz vor Kriegsausbruch bei Wladimir Putin. Es gab Verhandlungen mit China, mit Indien. Man hat mehrfach versucht, solche diplomatischen Offensiven auch öffentlich, was sie ja gar nicht immer sein müssen, weil sie dann vielleicht auch besser funktionieren, wenn sie erstmal im Verborgenen stattfinden, zu unternehmen. Und Wladimir Putin hat mehrfach deutlich gemacht, dass er überhaupt kein Interesse an diesen Verhandlungen hat.
Also wir spielen natürlich hier immer nur Ausschnitte, muss man Klar. logischerweise sagen. Wir könnten auch 2 Minuten spielen. Wäre vielleicht im Sinne der Kontextualisierung dann auch wichtig. Aber gleichzeitig ist ja trotzdem der Satz an und für sich, dass man diesen Frieden braucht, an und für sich ja kein populistischer Satz. Man kann natürlich diese Verortung sagen, ne? Die Amerikaner sind quasi an allem schuld. Das ist sehr einfach gemacht. Aber der Gedanke an und für sich, dass man eben zum Beispiel mehr Diplomatie wagen könnte, der ist ja nicht falsch. Der bleibt ja auch nicht falsch.
Ob er falsch ist, könnten wir ja nur dann beurteilen, wenn wir wüssten, wie viel Diplomatie denn tatsächlich derzeit unternommen wird. Und da würde ich mir gar kein Urteil sozusagen erlauben wollen, weil ich nicht weiß, was hinter den Kulissen von Kanzlerämtern, auswärtigen Ämtern und anderen Botschaften und Co. wirklich versucht wird oder was man versucht zu unternehmen.
Die Gegner von Sarah Wagenknecht sagen zum Beispiel gerade ganz oft, ja, Scholz wollte ja gerade mit Putin telefonieren.
Und Putin hat gesagt, er hat kein Interesse an einem solchen Gespräch. Insofern will ich das nicht unter richtig oder falsch beantworten, sondern ich halte es erstmal für eine legitime Position, zu sagen, wir wünschen uns davon mehr, vielleicht auch einfach mehr Sichtbarkeit dieser Bemühungen, aber dann müssen diejenigen eben auch aushalten, dass auch sichtbar wird, wenn diese Bemühungen dann von Putin oder anderen im Grunde niedergeschlagen werden. Und im Grunde ist es dasselbe mit Blick auf die Waffenlieferungen. Man kann natürlich sagen, es ist eine legitime Position, sich gegen diese Waffenlieferungen auszusprechen. Aber dann muss man eben auch genau hinhören. Und es gibt ja zum Beispiel dieses Zitat von Putin von Anfang dieses Jahres in einem russischen Interview, in einem Interview in Russland im Fernsehen, wo er sagt, warum sollte ich verhandeln, wenn der Ukraine die Munition ausgeht? Also der deutlich macht, dass er gerade darauf setzt, solange er militärisch glaubt, diesen Krieg gewinnen zu können, überhaupt kein Interesse an Verhandlungen zu zeigen. Und ich glaube, das ist das, was uns in der Debatte fehlt, dass man einerseits zwar sagen kann, es ist eine legitime Position, diese Forderungen zu artikulieren. Es ist auch gedeckt von dem, was grundgesetzlich Meinungsfreiheit und Co. uns möglich machen. Und es kann richtig schmerzhaft sein, wehtun für alle, die es anhören müssen und umgekehrt genauso. Aber dann muss man eben auch aushalten, wenn sozusagen die Gegenrede da ist. Ne? Also Meinungsfreiheit ist nicht Widerspruchsfreiheit, haben wir so oft gehört in den letzten Monaten, scheint mir aber auch an der Stelle immer noch nicht angekommen zu sein. Und ich würde mir wünschen eigentlich, dass es gelänge, diese Bemühungen um Frieden, vor allen Dingen um die Beendigung menschlichen Leides, das ist ja das, worum es in Wahrheit geht, wenn wir über Kriege reden, stärker von diesen populistischen Akteuren zu entzerren und auch zu einem Thema der anderen, der gemäßigten und demokratischen Kräfte zu machen und nicht diesen einfachen, vermeintlich einfachen Lösungen auszusetzen, die eben populistische Akteure in der Regel für große, komplexe Fragen bereithalten.
Julia Reuschenbach über unsere Diskussion rund um den Ukraine-Krieg, fast drei Jahre nachdem Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Julia Reuschenbach ist heute bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Und während Manu Chao lief, hat sie gerade gesagt, ich wusste gar nicht, dass die noch Musik machen. Machen sie aber tatsächlich. Das ist neu bei uns im Programm. Neue Musik. Tüte was von Manu Chao zusammen mit Letty. Und unser Gast heute, Frau Reuschenbach, wir wollen ja von unseren Gästen nicht nur ihre Analysen rund um Politik und Kultur haben, wir wollen auch ein bisschen mehr erfahren. Und manchmal machen wir das, indem wir sie bitten, Extragäste einzuladen. Und so einen haben wir jetzt am Telefon. Hallo, wer ist denn da?
Ja, guten Tag. Ich kann es noch nicht genau sagen oder soll es jedenfalls nicht, aber freue mich, dass ich da bin.
Jetzt dürfen Sie es auf jeden Fall. Wen haben wir bei uns?
Wir haben einen Lehrer und jemanden, der online ganz viel Aktivismus betreibt, damit die Schulen als Orte der Aushandlung dafür sorgen, dass wir Differenziertheit bekommen, wie es gerade auch in dem Gespräch gekommen ist.
Okay, Sie sind Lehrer, Sie machen was mit Medien.
Ich könnte vielleicht.
Was mit Medien und ich schreibe Bücher, genau.
Okay, Frau Rauschenbach, lösen Sie doch mal auf.
Ich wollte gerade sagen, ich helfe ein bisschen bei der Auflösung. Also, lieber Herr Ramlo, heute ist, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, Welttag des Lehrers bzw. der Lehrerin. Ah. Und zwar schon zum 30. Mal, der seit 1994 von der UNESCO ausgerufen zelebriert wird. Die meisten kriegen es aber nicht so mit. Und dann habe ich gedacht, reden wir doch mal drüber heute. Und zwar am Telefon mit Bob Blume, der Lehrer, Podcaster, Autor ist und sich, wie er gerade selber schon beschrieben hat, seit vielen Jahren sehr engagiert dafür, dass Schule ein guter Ort ist, dass auch Lehrerinnen und Lehrer gut ausgebildet sind und sich gerade mit den großen Themen, die diesen Berufsstand, nenne ich es mal, so beschäftigen, auseinandersetzt und das Thema damit unter anderem mit seinem Podcast Die Schule brennt, auch in die breite Gesellschaft trägt.
Also beim Thema Lehrer werden alle Eltern und alle Großeltern natürlich sofort 100 Assoziationen haben. Herr Blume, klar. Lehrer sein, ist es der schönste oder der schlimmste Job der Welt?
Naja, ich glaube, für die meisten Menschen, die das machen, ist es vor allen Dingen der schönste Job, wenn sie denn das machen könnten, was ihnen am Herzen liegt, nämlich mit den Schülerinnen und Schülern lernen und dieses Lernen auch zu initiieren. Wir haben ja die Auszeichnung der Schule des Jahres auch gehabt und ich glaube, die meisten Lehrkräfte würden sagen, das ist ein genialer Beruf. Das Problem ist, dass die Strukturen, wie sie gerade sind, immer wieder dazu führen, dass man das eben nicht machen kann und entsprechend viele Aussteigerinnen und Aussteiger haben wir ja leider auch.
Viele Aussteiger, also Leute, die einfach aufgeben irgendwann nach wenigen Jahren, manchmal ja schon.
Ja, genau. Also zwischen 3 und 5 Jahren, da hat man die meisten Aussteiger, aber auch schon im Studium. Und der Grund dafür, der hat sich ein ganz kleines bisschen, wenn ich das so sagen kann, auch schon in dem Gespräch gezeigt. Denn alles, was gerade gesellschaftlich passiert an Konflikten, an Polarisierung, an Populismus, all das findet ja vor allen Dingen an einem Ort eine große Aushandlung, und zwar in der Schule. Und die muss natürlich währenddessen auch noch ganz viele andere Dinge leisten. Und da kann es natürlich dann sehr dazu kommen, dass Lehrkräfte sagen, ich komme da einfach nicht mehr mit, ich schaffe das nicht mehr. Und entsprechend ziehen sie dann auch Konsequenzen.
Also wir haben ja über die Ukraine zum Beispiel gesprochen, ne? Auch ukrainische Kinder an deutschen Schulen. Jetzt müssen Lehrerinnen und Lehrer da irgendwie auch noch Vermittler sein. Der Nahe Osten an vielen Schulen unter vielen Schülerinnen und Schülern, ein Riesenthema.
Ja, und dann kommen ja auch also traumatisierte Kinder zu uns, die Fluchterfahrungen haben. Wir haben Kinder, die Sprachförderung brauchen. Wir haben die Anforderung oder die Erwartung, dass Lehrkräfte mal eben berufsbegleitend nebenbei auch medienpädagogisch so fit werden, dass sie doch bitte Fake News, Falschinformationen, TikTok-Nutzung und alles andere ihren Kindern in den Schulen auch noch beibringen sollen. Und dann am besten in einer Klasse, in der vielleicht noch über 30 Kinder sitzen, in einem maroden Schulgebäude. Dass vielleicht für eine Schule mit 1000 Schülerinnen und Schülern, wenn es hochkommt, 2 Sozialpädagoginnen und Pädagogen hat, die auch emotional oder auf anderen Ebenen Lehrkräfte unterstützen. Also ein krasser Beruf, eine krasse Aufgabe, der wir, und da würde ich eine Zahl mit einbringen wollen, auch vielleicht doch zu wenig Aufmerksamkeit, aber auch Wertschätzung entgegenbringen. Es gibt den European Education and Training Monitor, der zeigt, dass das Ansehen für den Beruf des Lehrers, der Lehrerin in Deutschland weit zurückliegt hinter anderen europäischen Ländern und dass immerhin in ganz Europa 82% der Befragten sagen, dass der Beruf keine ausreichende Würdigung erfährt. Und in einem Land wie Deutschland, das vor allem durch seine Köpfe lebt, in dem wir Bildung eigentlich als eine immens wichtige Ressource betrachten, um nicht nur gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen, sondern überhaupt unser Land voranzubringen, finde ich das doch erschreckend und wichtig, dass man an so einem Tag, ich habe heute mal versucht zu gucken, ob es irgendwo News gibt zu diesem Welttag des Lehrers, gab es leider nicht, dass wir da mal drauf blicken.
Herr Blume, alle sagen, Bildung ist das Wichtigste. Wir müssen die Lehrerinnen, die Lehrer stärken, wir müssen unsere Schulen stärken. Da kann man wirklich jeden fragen. Warum passiert das aber anscheinend nicht in dem Maße, wie es von allen gewollt wird?
Also ich muss vielleicht etwas ausfällig werden, also nicht zu sehr, keine Angst. Bildung ist nicht sexy. Das heißt, wenn wir sowas wie die Iglo-Studie haben, wo herausgefunden wurde, dass 25% der Kinder, bevor sie in die weiterführende Schule gehen, nicht richtig lesen und schreiben können. Also mit anderen Worten, in 8 Jahren, wenn die dann den Abschluss machen oder vielleicht auch nicht, wir ein richtig großes Problem haben, da heißt es dann oft, wenn ich auch mit Medien spreche, am nächsten Tag schon, das Thema ist jetzt eigentlich durch. Ja. Das hat sozusagen nicht diesen großen Impact, der einem in persönlichen persönlichen Gesprächen immer wieder suggeriert wird. Ja, dieses Thema ist schon irgendwie wichtig. Und das spiegelt sich im Grunde genommen auch in der Politik wieder. Die Finanzen werden höchstens mal hin und her geschoben. Sowas wie die Finanzierung des zweiten Digitalpakts dauert mittlerweile die Aushandlung 8 Monate. Und was mir sehr, sehr große Sorge bereitet, um das noch hinzuzufügen, ist, dass jetzt einige Parteien Bildung als so eine Art Teilpopulismus-Projekt entdeckt haben. Da heißt es dann plötzlich, die Migranten würden die Schulen überfordern. Und gleichzeitig wird aber verschwiegen, dass die Situation in den Schulen gerade so ist, dass wir im Jahre 2035 80.000 fehlende Lehrkräfte haben. Also die Schulen sind nicht überfordert von der Migration, sondern die sind überfordert davon, dass man sich seit Jahren zu wenig um sie gekümmert hat.
Bob Blume hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Lehrer, Autor und Podcaster. Und er ist unser Überraschungsgast heute am Tag der Lehrerinnen und Lehrer. Herr Blume, vielen Dank.
Danke, Bob, dass du da warst.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss. Und Sie, Frau Rauschenbach, Sie bleiben noch ein bisschen.
Mach ich.
Was wir in den letzten Tagen erleben, ist eine neue Runde in der Debatte rund um ein mögliches AfD-Verbot. Abgeordnete mehrerer Fraktionen wollen einen Verbotsantrag im Bundestag. Dann könnte sich das Bundesverfassungsgericht damit befassen. Würden Sie sich wünschen, dass die AfD verboten wird? Wieder so eine leichte
Frage.
Ja,
also heute ist es wirklich wow. Ich habe mich in den letzten Wochen, nicht zuletzt durch die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, nochmal viel mehr mit der Partei beschäftigt und ihren Wahlkämpfen mit dem Gesagten, mit Redebeiträgen, Wahlwerbespots und anderem mehr. Und ich würde sagen, es gibt gute Gründe, sich zu wünschen, dass eine solche Partei in Deutschland nicht existieren darf. Aber
jetzt kommen ja die ganzen Wählerinnen und Wähler zum Beispiel, die es ja trotzdem gibt, auf die AfD ja quasi gestoßen ist.
Richtig. Also wir verbieten mit einem Parteiverbotsverfahren eine Partei, aber nicht das Gedankengut, das dahinter steckt. Wir wissen, dass immer mehr Menschen auch in diesen Nachwahlbefragungen sagen, dass sie der AfD tatsächlich aus Überzeugung ihre Stimme geben, weil sie das, was dort gesagt und vertreten wird, an Einstellungen, an Positionen teilen und nicht nur, weil es vermeintlich um irgendwelchen Frust geht, neben der Tatsache, dass diese Erzählung von den sogenannten Protestwählerinnen und Wählern ja immer auch vergisst, dass Protest sich auch immer für oder gegen etwas richtet, also auch dort Inhalte im Grunde mit in der Erzählung drin liegen. Und ich würde mir wünschen, zum einen, oder anders gesagt, ich glaube, die Latte ist enorm hoch inzwischen. Man hätte vielleicht viel früher ein solches Verbotsverfahren anstrengen müssen, zu einem Zeitpunkt, als man wahrscheinlich gerade aus dem informellen oder aus dem in einer noch nicht so Normalisierung befindlichen Moment schon viel Material zusammen hatte, das ein solches Verbotsverfahren womöglich erfolgreich machen könnte.
Aber jetzt könnte man ja sagen, es gibt eigentlich viel mehr Stoff. Und man kann auch sagen, jetzt hat man vielleicht eine Partei, die durch die Landtagswahlen auch mal so ein Stück weit näher an die Macht gekommen ist, noch nicht an der Macht, aber näher dran, dass es vielleicht sogar mehr Argumente gibt.
Das kann so sein. Ich glaube nur, dass, also genau das sozusagen, das Argument kann man auch umdrehen und kann sagen, die Hürde, wenn eine Partei so viel Zuspruch in der Bevölkerung genießt, ist sehr hoch, dass man sich schon sehr sicher sein müsste durch die Informationen, die man etwa vom Verfassungsschutz und anderen dann jetzt bekommt, dass ein solches Verfahren tatsächlich auch Aussicht auf Erfolg haben könnte, weil die Alternative wäre ja eine totale Unterstützung dieser Opfererzählung, die die AfD ja schon jetzt wirklich mit Bravour beherrscht und auch über ihre eigenen Kanäle, für die sie auch keine anderen Medien mehr braucht, in die Welt bringt, nämlich zu sagen, jetzt sind wir nämlich so erfolgreich und gerade deshalb wollen sie uns jetzt verbieten und gerade deshalb wollen sie uns quasi fernhalten von allem. Und ich würde mir deshalb wünschen, dass wir gerne diese Diskussion führen über dieses Verbotsverfahren. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass ein solcher Antrag angestrengt wird. Aber ich würde mir schon auch wünschen, dass wir mindestens genauso viel mal über die Ursachen von erstarkendem Rechtspopulismus und in Teilen Rechtsextremismus diskutieren. Das reicht von sozialen Fragen, also sozialen Gerechtigkeitsdiskursen bis hin zu nationalistisch-autoritären Einstellungen. Ist ja auch kein deutsches Phänomen. Es gibt in vielen anderen Ländern dieses Erstarken, können wir überall sehen. Und insofern, wenn das Hand in Hand ginge im Diskurs, wäre mir wohler. So hätte ich die Sorge, dass wir vielleicht so ein Zurücklehnen erleben im Sinne von, das Verbotsverfahren wird es schon richten, das ja übrigens wahrscheinlich auch jahrelang dauern wird. Und darauf würde ich nicht hoffen wollen.
Frau Rauschenbach, wir haben vorhin schon mal knapp angesprochen, es war der Tag der Deutschen Einheit. Wir haben jetzt knapp 35 Jahre Wiedervereinigung. Und da erleben wir dann oft Diskussionen zur Frage, wo stehen wir eigentlich? Das ist oft ein Blick auf den Osten mehr als auf den Westen. Ich erlebe aber ein neues Element, nämlich, dass man immer mehr auch über die, ich nenne sie jetzt einfach mal Wendekinder spricht. Ja? Also über diejenigen, die 1989 Kinder gewesen sind, die vielleicht viel über ihre Eltern mitbekommen haben oder eben auch nicht. Ich bin so ein Kind aus Sachsen, Sie sind so ein Kind aus Rheinland-Pfalz. Sind Sie ein Wendekind?
Nein. Ich glaube nicht. Und zwar, weil die Wende, nennen wir es vielleicht eher der Mauerfall und die Wiedervereinigung, in meiner Familie einfach überhaupt gar kein Thema waren. Also ich bin mit diesem Thema null konfrontiert gewesen. Meine Familie hatte keine Verwandtschaft in Ostdeutschland oder irgendwas, hatte mäßig berufsbedingt irgendwie mit dieser Teilung zu tun. Mein Vater, der erzählte gelegentlich so von dienstlichen Reisen und sagte, ja, dann stand man da irgendwie am Grenzübergang, ne, als es noch die Mauer gab und so. Aber im Grunde war das bei mir im Großwerden irrelevant und ich bin dem Thema DDR, deutsch-deutsche Teilung und allem, was damit zusammenhängt, das erste Mal begegnet, ich würde sagen, im schulischen Geschichtsunterricht. Und dann nochmal, und jetzt wird es ganz stereotyp und klischeebehaftet, bei dem Moment, als ich mich dann fürs Studium bewerben wollte und es um die Frage ging, wohin geht's denn? Und dann tatsächlich auch hier und da gehört habe, ja, aber du wirst doch nicht in den Osten gehen, genau. Oder?
Okay, und das ist dann quasi in den 2000er Jahren irgendwann?
Genau, das war dann so 2006. Ne?
Ja? Ja. Interessant. Ich habe eine Weile in Nordrhein-Westfalen gelebt. Mhm. Ich habe auch manchmal so lustige bis komische Sprüche gehört, aber ich habe da einfach auch unglaublich viele Freunde gemacht und ich habe heute Freunde überall. Ich würde nämlich zum Beispiel sagen, ich bin ein Wendekind, aber eines, was wesentlich weniger geprägt ist von der Wende als viele andere der Kinder, die mit mir in der Schule gewesen sind. Also ich kenne viele Kinder, die haben das über ihre Eltern erlebt in den 90er Jahren. Viele Sorgen, viele offene Fragen. Das war bei mir zum Glück gar nicht so. Ich habe aber das Gefühl, dass es sich bei mir mittlerweile wieder ein bisschen mehr so in der Diskussion mit meiner Familie herausarbeitet.
Ich kapere mal kurz Ihre Moderation. Ja. Woran liegt denn das? Was glauben Sie, wo kommt das jetzt her, dass das jetzt, ich meine, ich habe mir sagen lassen, Sie sind jetzt so 40,
ja.
Dass das jetzt wieder mehr Thema wird?
Ich glaube, viel erstmal über die Jahre professionelle in meiner Arbeit, Beschäftigung mit Ostdeutschland, ja, auch gerade jetzt wieder Landtagswahlen, dann beim Thema Ukraine haben wir ja auch immer oft darüber geredet, der Osten, der tickt anders, ist ja auch schon sehr vereinfacht jetzt gesagt, ne? Aber und ich finde, das macht für mich total Sinn, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Würden Sie denn sagen, dass Ihre, sage ich mal, Nichtprägung, ja, macht es das für Sie leichter als Politikwissenschaftlerin?
Oh, nee. Also ich glaube, Wissenschaft hat ja was ganz anderes im Sinn. Da geht es nicht um persönliche Prägungen, sondern da geht es im besten Fall ja um theoretisch und empirisch belastbare Erkenntnisse, die wir gewinnen wollen
aber
für die Gesellschaft.
Was man daraus macht, hat ja doch immer was mit Prägung zu tun, oder?
Aber Sie sind, das wollte ich gerade sagen, sind natürlich nicht frei davon, was man selbst mitbringt. Ne? Und ich habe zum Beispiel im Studium dann angefangen, mich unglaublich für dieses Thema zu interessieren. Ich fand vor allen Dingen die Frage, wie Gesellschaften mit diktatorischen Vergangenheiten umgehen, total interessant. Habe auch darüber promoviert, über die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Trotz dieser sozusagen Nicht-Konfrontation, die mich viele Jahre vorher eben begleitet hat. Ich glaube, im Grunde wäre viel gewonnen, wenn es eine Reflexion darüber gäbe, welche Prägung wer eigentlich mitbringt und was das mit einem macht. Und dass ich dadurch zum Beispiel durch diese Prägung womöglich etwas blauäugiger bin, was den Umgang mit solchen Transformationen angeht oder nicht gut immer nachempfinden kann, warum, obwohl ja objektiv, wenn man sich die wirtschaftliche Lage anschaut etc., die Situation für die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern heute viel besser ist als 1989. Also unbestritten ist eine große Entwicklung, die stattgefunden hat. Dass man aber trotzdem sozusagen diese Sensibilität für diese 90er-Jahre-Erfahrung braucht.
Zahlen reichen manchmal einfach nicht.
Genau. Und das, glaube ich, ist was Menschen, die im Grunde diese Nichtprägung in Anführungszeichen haben, vielleicht stärker verinnerlichen sollten. Und umgekehrt würde ich mir aber auch manchmal wünschen, dass nicht so eine Selbstverständlichkeitserwartung da ist, sondern man sich auch einlassen muss darauf, dass es eben auch andere Perspektiven gibt und dass diese Zahlen eben auch nicht negiert werden und egal sind, sondern dass man die auch anerkennt. Ja, also dass es mehr immer noch nicht genug Vermögen gibt, dass mehr Freiheiten da sind, dass die wirtschaftliche Entwicklung deutlich besser ist. Das Wirtschaftswachstum in Ostdeutschland ist stärker als in Westdeutschland. Das würde ich mir schon auch wünschen, dass das in diesen Diskursen dann auch anerkannt wird.
Prägungen durch die Wiedervereinigung, aber auch Nichtprägungen und wie wir heute mit ihnen umgehen, ist unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur mit Julia Rauschenbach von der Freien Universität Berlin. Und damit, Frau Rauschenbach, ist eine schnelle Stunde schon wieder vorbei. Ich habe am Anfang versprochen, wir werden Sie glücklich machen mit Musik. Aerobik zusammen mit Jack Palminger, Wann strahlst du? Ist tatsächlich ein Song, den wir kurz angesprochen haben, als Sie das letzte Mal da waren. Ja. Und es ist totaler Zufall, dass unsere Musikredaktion den heute eingebracht hat.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Zufall ist. Ich würde mich natürlich
haben
auch
die mitgehört beim
letzten Mal. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn man es absichtlich für mich gemacht hätte. Aber geben Sie mir einen Schlusssatz für diesen schönen Besuch heute. Ich habe gerade, während die Musik lief, ja schon zu Ihnen gesagt, das waren heute krass viele große, schwere Themen und Sachen, bei denen man richtig merkt, dass man um Worte ringt und sie finden muss, wenn
auch
man drüber redet.
In den wenigen Minuten, die man hat.
Richtig. Und insofern ist dieses Lied und seine Botschaft, finde ich, ein wunderschöner Ausklang, um mit den schweren Themen es sich ein bisschen leichter zu machen.
Bis zu den Nachrichten machen wir genau das. Aerobik mit Jack Palminger. Wann strahlst du, Frau Rauschenbach? Danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.